Mercedes Sosa, gracias a la vida, das geht rein. Wir sind jetzt in der zweiten Stunde, in der Gästestunde des Lokalmagazins hier auf der 96,6 der Wüstenwelle. Und es ist kein Zufall, dass wir diesen Titel gewählt haben. Nicht nur, weil er uns gefällt, sondern weil er eine ganz besondere Bedeutung hat für das, um dass es heute geht. Und ich habe hier jetzt 4 couragierte Frauen vor mir sitzen, die uns da gleich ein bisschen mehr dazu erzählen werden. Und ich bitte euch jetzt, euch vorzustellen. Käthe, magst du anfangen?
Ja, mein Name ist Käthe Bernstein. Ich bin Rentnerin. Ich war mal vor vielen Jahren, also seit 10 Jahren bin ich Rentnerin, und ich war Betriebsratsvorsitzende bei der Firma Siedler, die es heute leider nicht mehr gibt. Die Firma ist zerschlagen worden von einem amerikanischen Konzern. Die meisten Kollegen sind arbeitslos. Es sind ganz wenige, die einen Job gefunden haben.
Mein Name ist Inge Weible. Ich bin von Anfang an bei Courage in Tübingen dabei, zusammen mit der Käthe und auch den anderen Frauen, die hier sitzen. Wir haben also Courage in Tübingen mit aufgebaut, und ich bin jetzt engagiert in der Stadtfrauenkonferenz in Tübingen, die mit die Weltfrauenkonferenz in Venezuela unterstützt, und da wird man nachher noch drauf eingehen.
Genau. Mein Name ist Claudia Lenger-Attan. Ich bin bis vor kurzem als MTA am Klinikum beschäftigt gewesen, bin auch dort immer noch aktiv in Verdi und habe auch da bei dem Verdi Bezirksfrauenstammtisch mache ich mit und habe versucht, da auch Frauen für unsere Idee zu mobilisieren. Ich bin auch bei Courage, wie Inge schon gesagt hat. Die Stadtfrauenkonferenz hat sich ja gegründet, um diese Weltfrauenkonferenz, von der wir nachher noch sprechen wollen, 2011 in Venezuela, mit zu unterstützen und vorzubereiten. Und da bin ich auch aktiv dabei.
Und ich bin mit Claudia zusammen im Ortsvorstand des Frauenverbandes Courage. Ich heiße Siglinde und bin 67 Jahre alt und möchte ein bisschen was über Courage auch euch erzählen. Wir sind ein bundesweiter Frauenverband mit über 50 Ortsgruppen, der sich 1991 gegründet hat, und in Tübingen gibt es diesen Verband 2 Jahre später. Als Motto haben wir in Tübingen gewählt: Frau muss die Dinge sehen, wie sie sind, aber Frau muss sie nicht so lassen. Wir sind ein überparteilicher, internationaler, demokratischer und finanziell unabhängiger Verband. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir uns gegenseitig ermutigen und uns helfen wollen in Alltagsfragen, dass wir uns weiterbilden, feiern zusammen, und wir treten auch für Vernetzung ein, auch international. Und schließlich kämpfen wir für eine menschenwürdige und gerechte Gesellschaft und für eine lebenswerte Zukunft. Wir sind ein Verband, der sich jetzt nicht nur mit Frauenproblemen beschäftigt, sondern mit politischen, gesellschaftlichen Dingen uns auseinandersetzen. Zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wir wollen existenzsichernde Arbeitsplätze und wollen auch, dass mehr Bildung für alle Kinder und Jugendlichen gemacht wird. Wir sind auch dabei bei der Montagsdemonstration in Tübingen und wollen, dass Hartz IV einfach gestrichen wird. So viel mal.
Aber sicher nicht ersatzlos.
Nein, das Konzept.
Eben.
Ja, ihr habt schon angedeutet, ihr organisiert die Stadtfrauenkonferenz hier in Tübingen. Das soll vorbereiten auf die Weltfrauenkonferenz. Was ist die Weltfrauenkonferenz?
Also bekanntlich hat ja die UNO früher alle paar Jahre diese Weltfrauenkonferenzen organisiert. Die letzte war 1995 in Peking. Und ähnlich wie jetzt bei der Umweltkonferenz in Kopenhagen ist die Hauptkritik eigentlich sämtlicher Teilnehmerinnen damals, dass man viel geredet hat und viele Beschlüsse gefasst worden sind, die aber alle sehr unkonkret waren und nichts passiert ist oder sehr wenig passiert ist. Und die UNO hat dann diese Weltfrauenkonferenzen eingestellt. Aber trotzdem gibt es ja jede Menge Sachen, die Frauen weltweit verändern wollen und müssen. Und deswegen ist 2007 die Idee entstanden, auf dem Frauenpolitischen Ratschlag in Düsseldorf eine eigene Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen zu organisieren. Vorgeschlagen wurde dafür als Austragungsort gewissermaßen Venezuela, als ein fortschrittlich und antiimperialistisch orientiertes Land. Die Idee ist sehr begeistert aufgegriffen worden. Inzwischen beteiligen sich an der Vorbereitung der Weltfrauenkonferenz, die 2011 in Venezuela stattfinden soll, Frauen aus 40 Ländern mit steigender Tendenz. Und auch hier bei uns hat diese Idee viel Begeisterung ausgelöst, auch relativ breit. Und um das mit vorzubereiten wollen, machen wir diese Stadtfrauenkonferenz hier in Tübingen. Haben wir die mit ins Leben gerufen. Es sind aber da jetzt nicht nur Courage-Frauen, sondern auch andere Frauen daran beteiligt. Und viele sind zwar nicht aktiv beteiligt, indem sie immer kommen, aber wir haben regen E-Mail-Kontakt zu allen möglichen Unterstützerinnen.
Wie kann Frau sich das vorstellen? Es geht ja auch erstmal um die inhaltliche Planung. Was für Themen habt ihr geplant?
Also was gelaufen ist bislang, es gibt eine Initiatorinnengruppe für Venezuela. Die hat sich zunächst zusammengesetzt aus Vertretern aus Deutschland, Venezuela, Ecuador und Argentinien. Und die haben einen Aufruf entwickelt und auch Prinzipien der Arbeit. Und das ist dann aber auch breit in den verschiedensten Ländern diskutiert worden. Da haben sich sogenannte Kontinentaltreffen gebildet. Und was wichtig ist, es werden eigentlich alle Themen abgedeckt. Es geht um Fragen des sozialen Lebens. Ne? Es ist ja weltweit oft ein großes Elend auch vorhanden für Frauen, wenn man anguckt, was sie überhaupt an Möglichkeiten haben zu arbeiten, Geld zu verdienen. Es geht aber auch um Fragen Hunger, Landwirtschaft, Krieg und Frieden, die ganze Fragen der sexuellen Unterdrückung. Also es werden eigentlich alle Themen, die Frauen auch betreffen, behandelt. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es sehr allseitig ist. Und was auch wichtig ist im Unterschied zu Peking, denke ich, ist, dass es auf zwei Säulen beruhen wird, diese Weltfrauenkonferenz. Es wird einmal Delegiertenversammlungen geben, das heißt, die Länder und die Frauenorganisationen in den Ländern wählen Vertreterinnen, die ihr Land repräsentieren sollen und auch auf internationalen Frauensammlungen dann zu bestimmten Vorschlägen kommen. Also nicht so ein unverbindlicher Charakter, es geht darum, wie man sich gegenseitig unterstützt. Ne? Auch bei Kämpfen unterstützt, das sind zum Beispiel wichtige Punkte. Und es soll auch möglich werden, dass dann Frauen aus Ländern, wo wenig Geld da ist, tatsächlich an diesen Versammlungen teilnehmen können und die Basis vertreten. Also dass Arbeiterinnen, Bäuerinnen, Künstlerinnen, Intellektuelle da sind und nicht eben die, die das Geld in der Tasche haben und sich solche Reisen leisten können. Und gleichzeitig wird die Weltfrauenkonferenz für alle Teilnehmerinnen offen sein. Ja, also so von der Konzeption her vielleicht. Mhm. Und ich denke, was wichtig ist, es wird jetzt im Oktober in Düsseldorf, es gibt ja immer diesen Frauenpolitischen Ratschlag in Deutschland, auch mit internationaler Beteiligung. Der wird dieses Mal so ein bisschen als Schule der Weltfrauenkonferenz auch stattfinden, nach diesen Prinzipien. Und es wird am letzten Tag, das ist also vom 1. bis zum 3. Oktober, und am 3. Oktober wird dort in einer öffentlichen Versammlung die Frauen gewählt, die als Delegierte Deutschland vertreten sollen in Venezuela.
Okay.
Eine Frage. Ich versuche mir das so vorzustellen jetzt, weil gesagt wurde, dass eben auch Bäuerinnen, Künstlerinnen und so weiter da hinkommen können sollen. Wie kommen denn die Frauen dazu? Geht es über Vereine? Sind es Einzelne, die sich interessieren? Hier zum Beispiel in Tübingen kann da ja jetzt jede hin oder wie ist das? Sind es viele Vereine, die da mitmachen?
Einzelfrauen?
Also es ist so, dass wir in Tübingen mit der Stadtfrauenkonferenz, das sind einzelne Frauen, aber auch Frauen, die Organisationen vertreten, bislang vorhanden in dieser Stadtfrauenkonferenz. Und ich sage jetzt, wie man sich das so für Deutschland vorstellt, es kann jetzt zum Beispiel jede Stadtfrauenkonferenz beratschlagen, wen schlagen wir als Delegierte vor. Ne? Mhm. Die kann sich dann vorstellen auf diesem Frauenpolitischen Ratschlag in Düsseldorf und die gesamte Versammlung, alle Teilnehmenden machen dann eine Abstimmung darüber. Und ich denke, das ist schon ein großer Fortschritt auch der demokratischen Auswahl, ne? Weil es eben nicht von vornherein wie in Peking oder so, das läuft ganz anders ab. Ne? Und dann wird auch beratschlagt, wie wird, wenn Delegierte gewählt werden, wie wird die Reise ermöglicht? Na, es kann ja auch nicht davon abhängen, dass jemand Geld hat oder kein Geld hat, sondern dann wird es gemeinsam auch gelöst für die Delegierten.
Okay, aber du sagst, also wenn ich jetzt Interesse habe nach Venezuela und die Zeit habe, auch im März 2011 nach Südamerika zu reisen und da auch teilzunehmen, dann kann ich das auch als private Person, wenn ich das Geld dann habe auch.
Ja,
okay.
So ist das eigentlich gedacht.
Und ansonsten müsste ich an einer Konferenz teilnehmen und mitarbeiten und mich so weit qualifizieren, dass alle sagen, wow, die könnte uns vertreten.
Ja.
Also was ich eigentlich eine ganz tolle Sache finde, ist, wie jetzt auch in der Vorbereitung für alle Dinge auch so Art Prinzipien entwickelt worden sind. Weil es geht ja jetzt nicht darum, jemanden zu schicken, der besonders gut reden kann oder so. Sondern das kann man alles auch auf der Homepage von der Weltfrauenkonferenz nachlesen. Da sind zum Beispiel Auswahlkriterien jetzt speziell für Deutschland entwickelt worden, dass versucht wird, auch ein gewisses Gleichgewicht herzustellen, dass die Delegation zusammengesetzt ist aus Frauen verschiedenen Alters, Frauen verschiedener Berufsgruppe und aber auch Repräsentanten praktisch auch verschiedener Basisbewegungen, Repräsentantinnen verschiedener Basisbewegungen, dass die praktisch da auch vertreten sind und das nicht irgendwie darauf von eben allein davon abhängt, wie sich jemand präsentieren kann. Mhm. Darauf kommt es nicht an.
Ich finde es schon interessant, wie das zusammengesetzt wird. Wo kommen die Menschen her, die letztendlich dann wirklich sprechen können?
Vom Leben.
In diesem Fall.
Ich kann vielleicht noch kurz was dazu erzählen. Wir haben jetzt von Tübingen in der Vorbereitung vom Frauenpolitischen Ratschlag eine Delegation aus Marokko eingeladen. Und es ist hochspannend, weil die haben sich tatsächlich mit unterschiedlichsten Frauengruppen getroffen und haben jetzt eine Delegation gewählt, ne? Ja. Aus verschiedenen Vertreterinnen. Und ich weiß, dass eine der Vertreterinnen ist Arbeiterin, eine ist Studentin und eine repräsentiert die Menschenrechtsbewegung in Marokko. Ne? Und das finde ich total klasse. Jetzt haben wir nur die Schwierigkeit im Moment, dass die Studentin und die Arbeiterin kein Visum erhalten hat. Weil es in Marokko so ist, oder das ist nicht in Marokko, das ist die deutsche Botschaft, wenn du nicht genügend Geld verdienst, dann kriegen die kein Einreisevisum. Stimmt. Unter der Vorstellung, sie könnten in Deutschland bleiben. Und ja. Wir kämpfen im Moment, dass jetzt die beiden, die eben einen geringen Verdienst haben, tatsächlich nach Deutschland kommen können. Und jetzt muss man sich vorstellen, die kommen gerade in ihrer Existenz über die Runde und müssen, um überhaupt ein Visum beantragen zu können, 60 Euro hinblättern bei der Botschaft und kriegen dann die Absage. Also ich denke, das zeigt nochmal auch, wie das in anderen Ländern angepackt wird, ne, um an dieser Konferenz teilzunehmen und was auch für ein großes Bedürfnis an weltweitem Austausch und Zusammenschluss ist.
Ja, ich habe das mitbekommen, dass das ein Problem ist. Wir haben jetzt gerade eine Praktikantin, die ein halbes Jahr hier ist, aus Südamerika. Und da musste jemand für bürgen. Dafür bürgen, dass sie hier, also finanziell bürgen.
Also ich habe finanziell gebürgt und alles gemacht.
Ja, das ist ein großer Skandal eigentlich. Mhm.
Ja. Ich frage mich, wie das bei einer anderen Konferenz wäre, ob da die Teilnehmer auch so solche Hürden überspringen müssten.
Ja, ich denke, das sind einfach die europäischen Länder, die Schotten dicht machen, ja. Und jedes Schlupfloch in Anführungsstrichen verhindern wollen. Das, ja. Ich denke, wir machen mal kurz einen Break und hören nochmal Mercedes de Sosa. Ja, und natürlich, immer wenn die Musik läuft, sind die interessantesten Diskussionen laufen hier im Hintergrund. Ich möchte nochmal drauf zurückkommen. Es ist jetzt 15 Jahre her, das Beijing ist 15 Jahre her und die UNO hat also das nicht mehr für nötig befunden, eine Weltfrauenkonferenz zu organisieren. Warum ist das so, eurer Meinung nach?
Ich denke, dass es schon wichtig war, sich um die Frauenbelange auch anzunehmen, und zwar eigentlich unter dem Hinblick auch, dass man die Ressourcen der Frauen weiter ausbeuten wollte, und dazu mussten auch bestimmte Hemmnisse beseitigt werden. Aber was natürlich eine ganz andere Frage ist, will man eine wirkliche Befreiung der Frau, ne? Und da würde ich doch mehr wie bezweifeln, dass das der Wunsch der UNO tatsächlich ist, und deshalb denke ich, wird es auch nicht konsequent weiterverfolgt und ist nicht weiter verfolgt worden. Und das finde ich eine tolle Sache, muss ich wirklich sagen, nochmal von der Weltfrauenkonferenz, dass die Frauen weltweit sagen, die Zeit ist reif, wir wollen eine andere Zukunft, wir wollen unsere Interessen selber in die Hand nehmen, und zwar allzeitig, ne? Mhm. Für eine Gesellschaft, die uns wirklich eine befreite Zukunft bietet.
Gut, vielleicht hat es jetzt auch dazu geführt, dass die Frauen endlich mal ihre Stimme selbst erheben und eigenverantwortlich, ohne die Herren, die Sache in die Hand nehmen. Wie viele Länder beteiligen sich daran, an dieser Weltfrauenkonferenz?
Also da beteiligen sich 40 Länder, sind angeschrieben worden, haben Kontakte stattgefunden, und 32 Länder haben schon zugesagt. Also es gibt dort auch schon Gruppen, die sich organisieren und die auch mit vorbereiten, diese Weltfrauenkonferenz.
Ganz toll. Käthe, du hast darauf hingewiesen, dass der Termin nicht also sehr bewusst gewählt wurde. Und zwar ist es der März 2011.
Ja, da ist der Internationale Frauentag 100 Jahre alt. Und dieser Internationale Frauentag ist ja für uns Frauen von ganz großer Bedeutung.
Ja, und den feiern wir hier in der Wüstenwelle auch.
Ja, ich weiß.
Seit 10 Jahren.
Seit 10 Jahren, ja. Und ich möchte nochmal dazu übergehen von diesem Frauenpolitischen Ratschlag. Also der Frauenpolitische Ratschlag findet alle 2 Jahre in Düsseldorf statt. Und da treffen sich ja Frauen aus 17 Ländern, die dort berichten über ihr Leben, über ihren Kampf. Und da ist diese Idee entstanden in der Frauenpolitischen Ratschlag, dass man eine Weltfrauenkonferenz organisieren tut, wo die Basisfrauen zu Wort kommen und nicht von oben herab diskutiert wird, was wir zu machen und zu tun haben. Und wie die Inge schon sagte, diese Frauen kämpfen weltweit auch für ein besseres Leben und für wirklich eine Befreiung der Frau.
Okay. Es wurde gesagt, dass es eigentlich erstaunlich ähnlich sei, was es an Problemen gibt in den verschiedenen Ländern. Was gibt es da für Bereiche?
Also mir ist immer noch in den Kopf, wo eine für Textilarbeiterinnen berichtet haben, dass sie also 16 Stunden und noch länger schuften für einen Hungerlohn und dass sie also dort eingesperrt werden, dass sie also die Fenster sind vergittert und vor der Türe steht ein Wachmann und sie dürfen erst am späten Abend wieder raus für einen Hungerlohn, und wenn sie sich dort organisieren, dann werden sie rausgeschmissen, ne? Und dann haben Frauen berichtet, dass sie also, bevor sie auf die Arbeit gehen, ne, sich da gewerkschaftlich organisieren und bereden, und das ist für uns unvorstellbar, aber gerade diese Frauen, die ganz arm sind und ganz wenig Geld haben, die tun für ihre, ja, für ihre Besserstellung kämpfen. Aber wenn sie dabei mal sagen, es werden ja auch so viele umgebracht und die Gewerkschaften drin, ne? Und die haben ja also wirklich ein sehr, sehr schweres Leben dort. Mhm. Und wenn man dann hört, wie diese Frauen berichten Ja, das ist also schon.
Das bewegt zu sehr. Also ich, wenn ich mir vorstelle, also wenn du so schilderst, also die werden da quasi eingesperrt. Das ist wie bei uns in Europa zu Zeiten der industriellen Revolution. Ja, also das war ja genauso. Und ich meine, der Anlass zum Beispiel als der Demonstration zum Internationalen Frauentag war ja, dass Frauen eingesperrt worden sind und in dieser Fabrik in Feuer ausgebrochen sind.
Ja, das war, ist in der USA gewesen, ne? Dass dort Frauen auf die Straße gegangen sind für ein besseres Leben und für mehr Geld. Und die sind ja da eingesperrt worden und da ist ein Feuer ausgebrochen und alle Frauen sind verbrannt da drin. Und das ist eigentlich der Anlass gewesen für einen internationalen Frauentag.
Ja. Aber es fiel auch, dass natürlich die Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind in den einzelnen Ländern, aber die Probleme eigentlich immer noch die gleichen überall.
Ja, also das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Es gibt auf dem Frauenpolitischen Ratschlag, wird es 10 Foren geben, die sich orientieren an den 10 Hauptthemen, die für die Weltfrauenkonferenz vorgesehen sind. Und das ist irgendwie schon interessant, dass natürlich eine Textilarbeiterin in Bangladesch im Konkreten ein völlig anderes Leben führt, wie jetzt jemand, der jetzt hier in einer Textilfabrik arbeiten würde oder sonst irgendwie als Fabrikarbeiter ist. Aber grundsätzlich ist es eigentlich dasselbe. Es geht um gleiche Rechte für gleiche Arbeit, gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Es geht um das Recht, sich gewerkschaftlich und politisch zu organisieren, auch innerhalb der Betriebe und der Arbeitsstätten. Es geht um Sexualität weltweit. Es geht letztlich darum, was für Zukunftsvisionen haben die Frauen. Und dann gibt es immer diese
Bildung.
Es geht immer diese elementare Sachen. Gesundheitsversorgung, ja. Bildung der Kinder, Umwelt spielt eine immer größere Rolle. Die Frage Krieg und Frieden. Hunger, Migration ist auch ein Thema, was nicht nur in Europa wichtig ist, sondern in vielen anderen Ländern noch viel elementarer wie bei uns. Und dann natürlich auch um die Frage, dass zum Beispiel auch junge Frauen und Mädchen sich aktiv an politischen Themen und diesen ganzen Bewegungen beteiligen. Und da ist, denke ich, das in anderen Ländern wesentlich ausgeprägter, gerade diese Textilarbeiterinnen oder auch viele Frauen, die in diesen Freihandelszonen arbeiten. Und das ist ja nun ein Produkt des höchst entwickelten Kapitalismus heutzutage und nicht vom Anfang. Diese Freihandelszonen, die werden von diesen Riesenkonzernen errichtet, die hier bei uns auch aktiv sind. Und dort werden sämtliche Arbeitsrechte außer Kraft gesetzt, die in diesen Ländern eigentlich gelten. Und gerade in diesen Bereichen organisieren sich hauptsächlich ganz, ganz junge Frauen. Die Arbeiterinnen, die sind zum Teil zwischen 15 und 20 Jahren alt und machen das unter Einsatz ihres Lebens, sich in irgendeiner Weise zusammenzuschließen. Und ich finde, da können wir auch sehr viel lernen. Das ist einfach ein gegenseitiges Lernen voneinander. Und das finde ich eigentlich auch das Tolle und Spannende an diesen internationalen Vernetzungen.
Wir sind immer noch auf der 96,6 im Lokalmagazin und wir haben heute couragierte Frauen hier und es geht um die Weltfrauenkonferenz und ihre Vorbereitung. Und wir haben gerade schon davon gesprochen, dass die Probleme letztendlich sehr ähnlich sind, überall auf der Welt, die Frauen haben. Wir haben was gehört von den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen Frauen arbeiten in anderen Ländern. Wie ist es denn bei uns? Was hat das alles mit uns zu tun?
Bei uns gibt es zwar nicht diese Armut, dass man also dass man hier eingesperrt wird, so wie in Bangladesch, sondern bei uns gibt es eine immer mehr größere Frauenarmut, vor allen Dingen für alleinerziehende Muttis mit Kindern, die keine Kindergartenplätze haben, die nicht arbeiten können, weil sie nicht wissen, wo ihre Kinder unterzubringen sind. Dann gibt es immer mehr Leiharbeiter. Es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr. Es gibt nur noch Zeitverträge, Billigjobber für 400 € Basis, wo keine Frau von leben kann, die dann also dann auch noch auf Hartz IV angewiesen ist. Also das heißt, sie kriegt 346 Euro Hartz-IV-Geld und könnte dann ein bisschen was dazu verdienen, die Stunde für 1,50 Euro. Und, oder sieht man mal so eine Friseusin in, gerade in so einem Billiglohn für 11 Euro, ein Haarschnitt, die haben vielleicht 2 Euro, 3 Euro die Stunde, wo sie nicht von leben können. Also ist das bei uns nicht viel anders wie in den dritten Welten, weil das wird hier immer schlimmer. Ich habe neulich so eine Sendung im Fernsehen gesehen, Gott sei Dank kommen sie jetzt endlich mal darauf, dass es wirklich so ist, weil wenn man das früher gesagt hat, bei uns herrscht eine große Frauenarmut, dann haben sie immer gesagt, ach Quatsch, gibt's bei uns nicht, bei uns ist niemand arm, bei uns hat jeder zu essen und zu trinken und sowas gibt's bei uns nicht, aber das gibt es sehr wohl, es gibt sehr, sehr arme Frauen hier in unserem Land.
Ja, also Armut hat ein Geschlecht und das ist weiblich, das auch gerade auch Rentnerinnen sind ja meist unter Hartz IV in der Rente.
Ja. Also wenn man mal so als Verkäuferin gearbeitet hat und hat wirklich mal so 30 Jahre als Verkäuferin gearbeitet oder halbtags und soll dann von der Rente leben, also da kannst du nicht leben und nicht sterben von.
Okay.
Ich denke, dass betrifft ja auch zunehmend, also deswegen beteiligen wir uns ja auch zum Beispiel an der Montagsdemo gegen Hartz IV. Das ist vorhin schon angesprochen worden, wobei es eigentlich nicht nur gegen Hartz IV, sondern gegen diesen ganzen Sozialabbau geht, den die verschiedenen Regierungen unterschiedlicher Farbtöne uns in den letzten Jahren da so übergestülpt haben. Es geht auch gegen Studiengebühren und diesen ganzen Mist. Und wir beteiligen uns daran, weil Frauen davon besonders betroffen sind. Da braucht man gar nicht mal das absolute Niedriglohnspektrum zu geben. Ich habe ja jetzt über 30 Jahre am Uniklinikum gearbeitet und als Pflegekraft oder als MTA oder so. Vor allen Dingen, wenn man dann Teilzeit gearbeitet hat und Kinder großgezogen wurden, weil das wird ja nicht in irgendeiner Weise honoriert oder so, dann hat man hinterher auch eine Rente, wovon man in Tübingen also sich zumindest kein Auto leisten kann. Ne? Und Urlaubsreisen und Miete ist schon ein richtiges Problem. Und das nach einer Berufstätigkeit von 40 oder so Jahren in einem erlernten Beruf ist das einfach auch eine sehr demütigende Erfahrung für die Frauen. Und insofern braucht man da gar nicht so weit zu gehen. Und deswegen ist es eine wichtige Forderung von der Montagsdemo, dass diese Agenda 2010 zurückgenommen wird. Und da stehen wir auch voll dahinter, weil das eben auch zu Altersarmut und so weiter führt und zu einer dramatisch sinkenden Lohntendenz bei den Leuten, die arbeiten. Also das wird ja mal als Druckmittel eingesetzt. Und dass wir fordern, die sollen zumindest mal wieder so wie früher Arbeitslosengeld zahlen. Ja. Und im Grunde ist es so, man zahlt sein ganzes Leben lang in diese Versicherungen ein und wenn man ein Jahr arbeitslos wird, kassiert den Rest der Staat. Und was machen die damit? Jedenfalls nicht das, worüber wir irgendwie einen Zugriff haben. Ne?
Stuttgart 21.
Afghanistan und so weiter. Wir haben da eine ganze Latte an Beispiel.
Du wolltest auch noch was sagen?
Also ich denke, was hat auch die Weltfrauenkonferenz mit hier zu tun? Ich finde es wichtig, was jetzt auch gesagt worden ist, dass wir hier dringender denn je auch kämpferische, starke Frauenverbände brauchen. An dem muss man arbeiten. Man braucht einen neuen Aufbruch in der Frauenbewegung. Das, denke ich, ist eine ganz wichtige Sache. Und wir setzen uns für Dinge ein. Ich finde es auch nochmal wichtig, dass man sagt, wir wollen einen Mindestlohn von 10 Euro. Wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Es gibt eine ganze Reihe an Forderungen, die aufgestellt werden müssen. Ich denke auch, was eine Form von neuen Sexismus betrifft, den haben wir auch in Deutschland Frauen gegenüber. Also es berührt eigentlich die gesamte Bandbreite von Forderungen, wofür es sich lohnt, auch um Veränderungen zu kämpfen. Und es ist ganz wichtig, wenn sich starke Frauenverbände bilden in allen Ländern der Welt, die sich auch vernetzen, dann ist es eine Kraft für eine Veränderung.
Ja. Ich meine, ein Punkt ist ja auch mit diesem Geld, das man bekommt oder nicht bekommt. Es ist ja an reproduktive Arbeit geknüpft, also oder an produktive Arbeit geknüpft, dass man also was in der Wirtschaft macht, wobei diese ganzen anderen Arbeiten, die eigentlich das Ganze am Laufen halten, wie Kinder erziehen, Wäsche waschen, dass die eben nicht honoriert werden. Und da kommt es ja dann auch raus, dass eine Frau, die Kinder großgezogen hat und da einen ganz wichtigen Beitrag geleistet hat, dass die dann eben im Alter schlechter dasteht als irgend so ein Heini, der das Geld rausgeschmissen hat, indem er in den oberen Rängen seiner Firma rumgespuckt ist und an Geschäftsessen teilgenommen hat. Jetzt werde ich ein bisschen frotzlig.
Ja, ich denke, das Patriarchat ist einfach, also ist präsenter denn je. Also ich finde es, wenn ich bedenke, 30 Jahre Frauenbewegung oder noch länger, klar haben wir einiges erreicht, aber ich finde, das Patriarchat schlägt gnadenlos zurück und die Herren in schwarzen Anzügen, die sind fetter denn je, positionieren sie sich, ja, und noch dreister.
Also ich denke, was ganz wichtig ist, in meinen Augen, es ist die gesellschaftliche Verhältnisse, die da dazu führen, ne? Das heißt ja, ein Teil dieser Unterdrückung der Frauen ist ja genau darin begründet, dass diese Reproduktionsarbeit geleistet wird und der Staat und davon profitiert und die Konzerne davon profitieren. Und ich denke, das muss man auch viel mehr ins Visier nehmen, ne? Wer profitiert denn tatsächlich von so einem System, wo Frauen unterdrückt und ausgebeutet werden? Und es sind einfach die Großkonzerne, ne? Die Banken, die davon profitieren von dieser Struktur.
Ja, und wenn die Gebühren in der bei den Krankenkassen erhöht werden, dann kassieren nicht die Pflege machen oder die Therapie machen, also sprich klassische Frauenberufe sind, die profitieren davon, sondern die Pharmakonzerne. Ja, also das ist das, was da verkehrt läuft auch.
Die dann Front machen gegen Heilmethoden, die dann als irrtümlich und...
Naja, in anderen Ländern ist es zum Beispiel klassische Frauenberufe wie Pflege oder wie Ergotherapeutin oder Krankengymnastin oder so. Die sind zum Beispiel in skandinavischen Ländern viel besser bezahlt und das ist möglich. Also warum ist es hier nicht möglich? Ja.
Also was ich nochmal sagen wollte zu der Frage Patriarchat, das ist vorhin angesprochen worden. Also der Frauenverband Courage unterscheidet sich insofern ein bisschen von anderen Frauengruppen, auch hier in Tübingen, ne, dass wir eigentlich nicht das Hauptproblem in der gesellschaftlichen Unterdrückung und Benachteiligung der Frauen in den Männern sehen. Sondern natürlich gibt es Männer, die davon profitieren und das muss auch scharf angegriffen werden, aber es gibt auch Frauen, die davon profitieren. Also wenn eine Frau in einer Führungsposition sitzt, dann hat sie zwar auch mehr Schwierigkeiten als Männer, das ist unbestritten, sie muss besser sein und so weiter. Aber unser Hauptaugenmerk liegt da mehr auf den gesellschaftlichen Ursachen, die in unterschiedlichem Maße Männer und Frauen treffen.
Mhm. Wobei man das Patriarchat ja schon als gesellschaftliches System so betrachten kann, das auf bestimmte Vorgaben aufgebaut ist. Also das jetzt nicht in der Natur des Mannes liegt, sondern auch den Männern bestimmte Positionen zuweist, in denen sie diese einnehmen müssen, um erfolgreich zu sein.
Also das sehen wir schon auch so, dass die Auswirkungen Spaltung zwischen Männern und Frauen sind, aber wir sehen da mehr die Ursachen im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gesamtsystem und würden es jetzt weniger, also vom Frauenverband her jetzt als Patriarchat bezeichnen. Aber da gibt es unterschiedliche Meinungen, da kann man ja trotzdem drüber diskutieren. Das ist, ich denke, die Auswirkungen sehen wir ähnlich. Jetzt nochmal zu dieser Frage jetzt, ihr habt das Gesundheitssystem angesprochen. Das ist etwas, was mich als langjährige Beschäftigte dort immer noch mit großer Wut erfüllt, wie das hier läuft und immer weiterläuft. Und ich denke, auch da ist es so ein Zusammenhang zu der Weltfrauenkonferenz. So viele Kolleginnen haben wirklich Ideen und Vorstellungen davon, wie ein anderes Gesundheitssystem funktionieren könnte, ne? Und dass sie eigentlich so gar nicht da arbeiten wollen und oft auch nicht mehr können, weil es einfach so brutal wird. Immer mehr wird da die Schraube angedreht und die Löhne, naja, die kann man eh vergessen. Also das ist wirklich genau das. Das ist ein klassischer Frauenberuf oder klassische Frauenberufe und die werden deswegen schlechter bezahlt, weil die Frau ja leider Gottes auch noch Kinder erziehen muss und nicht immer vollständig zur Verfügung steht. Und aber diese Vorstellungen, die wollen wir auch gerne bündeln und wir wollen da auch unheimlich gerne junge Frauen ansprechen, die die ja auch eine Vorstellung von ihrer Zukunft haben. Und deswegen fänden wir es gut, wenn da auch in unserer Stadtfrauenkonferenz oder auch im Frauenverband Courage auch sich mehr junge Frauen und Mädchen beteiligen oder auch ihre Ideen einbringen von dem, was wir eigentlich uns für eine Zukunft hier schon hierzulande und vielleicht auch perspektivisch in einem wie auch immer gearteten anderen Gesellschaftssystem vorstellen könnten, weil es zeigt sich ja schon, dass das ziemlich an seine Grenzen stößt im Moment. Das merkt man an ganz vielen Punkten.
Wir sind drehen uns immer ums Geld und da möchte ich jetzt nochmal beibleiben und zwar, wie finanziert sich eine Weltfrauenkonferenz? Was, weil Frauen und Geld, das ist ja immer der große Mangel, das Thema.
Ich wollte jetzt zunächst zum Geld was sagen, ja. Und die Linde wird dann was zu unserer Benefizveranstaltung sagen. Es ist so, dass vom Grundprinzip her die Weltfrauenkonferenz sich vollständig selbst finanziert, ne? Was nicht heißt, dass wir nicht um Gelder kämpfen oder auch, dass gesponsert werden kann, aber unter der Bedingung, dass es ohne jegliche, wie sagt man da, Bedingungen gekoppelt ist. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Es sind auch alle Frauen aus Ländern aufgefordert, ihre Finanzen selber zu klären. Na, das ist auch nochmal wichtig. Also es wird überall die Anforderung gestellt, dass man das selbst löst. Mhm. Es ist natürlich so, dass es für Frauen in Europa ungleich, in Anführungszeichen, eher möglich ist, das zu finanzieren, wie jetzt zum Beispiel auch in Frauen aus anderen Kontinenten. Und von daher ist ein Fonds eingerichtet worden, um auch Zuschüsse zu beantragen, weil es soll ja auf gar keinen Fall daran scheitern, dass jetzt eine Delegierte von mir aus wir haben jetzt Kontakte zum Kongo, ne, und von daher kennen wir die Bedingungen auch, die äußerst schwierig sind. Das heißt, eine Frau aus dem Kongo, die Bäuerin ist, kann ihre Reise nicht finanzieren, ne, und ist natürlich da auch auf die Solidarität aller Länder angewiesen. Und wir haben uns hier verpflichtet, also von Deutschland her, von allen Frauen, die das unterstützen, dass wir mindestens 300.000 Euro sammeln zur Weltfrauenkonferenz. Das ist ein hohes Ziel, um das kämpfen wir. Und da haben wir jetzt uns überlegt, in Tübingen auch einen Beitrag zu bringen. Da wird die Linde jetzt was dazu sagen.
Ja, der Beitrag wird sein, ein Benefizkonzert mit dem Titel Todo Cambia. Dieses Lied habt ihr vorhin gehört. Von der Mercedes Sosa. Unsere Stadtkonferenz nennt sich Stadtkonferenz Mercedes Sosa Tübingen. Wir werden also einige Künstler einladen, das heißt, sie sind schon eingeladen worden. Es soll eine Hommage an Mercedes Sosa sein, und zwar deshalb, weil Mercedes Sosa für uns ein Vorbild ist. Mercedes Sosa ist ja gestorben 2009. Und sie war auch mal in der Liederhalle und sie besingt einfach das südamerikanische Volk, singt von Leid und Armut und Hunger und von Frieden. Es war eine unglaublich kämpferische Frau. Die Menschen in Südamerika haben sie La Mama genannt oder La Negra. Oft öffnete sie ihre Konzerte mit dem Lied »Noch singen wir«. Noch singen wir, noch träumen wir, noch hoffen wir, ohne Unterdrückung und Angst zu leben. Noch hoffen wir, dass sie uns sagen, wo sie die Blumen versteckt haben. Mercedes Sosa ist sehr stark und voller Liebe für ihr Volk und auch sehr poetisch. Und ich finde, ich habe einen Film gesehen, der von Stefan Paul gemacht worden ist mit ihr. Es werden da auch Teile von diesem Film gezeigt in dieser Benefizveranstaltung. Ihre Songs haben tatsächlich die Melancholie der südamerikanischen Landschaft. So singt sie auch zum Beispiel, ich steige hinauf in die Berge, in die Einsamkeit, um zu weinen. Vielleicht vergeht dann der Schmerz. Ja, also ich möchte euch auch alle einladen für diese Benefizveranstaltung. Sie wird im großen Saal des Landestheaters in Tübingen stattfinden und ich freue mich auf euch.
Und den Termin 31.10.
Ja. Und dieses Geld, das wir dort einnehmen, wird eben der Weltfrauenkonferenz auch zugutekommen. Ich hoffe, es wird ein großer Batzen sein.
Also was ich auch total super finde, es sind eine Reihe von Künstlern, die jetzt zugesagt haben, dass sie dort auftreten werden, ohne Gage natürlich, damit wir auch tatsächlich einen Erlös haben. Und es ist zum Beispiel, ich wollte einfach mal das benennen, es gibt ein mexikanisches Künstlerpaar, Carlos und Katja, die singen Mercedes Sosa-Lieder. Dann spielen die Companieras, da habt ihr heute schon in der Sendung das Lied Argentinazo gehört. Die Gruppe Auftakt wird kommen. Und was uns natürlich besonders freut, ist der Pippo Pollina, der extra aus der Schweiz anreisen wird, um uns zu unterstützen. Und die Tanzgruppe Tambora. Und was auch eine sehr schöne Sache ist, die Monika Gärtner-Engel, die diese Veranstaltung der Weltfrauenkonferenz mit initiiert hat, wird ebenfalls kommen und das Projekt vorstellen. Und es ist vielleicht noch wichtig auch zur Information, es hat jetzt offiziell auch in Venezuela die Frauenministerin Maria León ihre Unterstützung erklärt und auch der Chavez. Und was da eben auch ganz wichtig ist, ohne Vorbedingung, ne, die Frauenkonferenz in Venezuela muss unabhängig sein.
Was ist jetzt, wenn ich jetzt sage, das ist alles ganz toll, das interessiert mich. Zu dem Konzert kann ich jetzt nicht hin, da habe ich keine Zeit oder bin ich da. Was mache ich? Wo wende ich mich hin?
Es gibt bestimmt ein Spendenkonto,
oder? Es gibt ein Spendenkonto und das können wir sagen. Das Spendenkonto nennt sich Weltfrauenkonferenz. Das ist bei der Kreissparkasse in Tübingen. Ich sage jetzt auch die Nummer. Wer gerne mitschreiben möchte, spenden möchte, also die Kontonummer ist 194-3575, Name Weltfrauenkonferenz Kreissparkasse Tübingen.
Okay, und das könnt ihr alles, wenn ihr jetzt keinen Stifter parat hattet, bei uns auf der Homepage unter lokalmagazin.wüste-welle.de nachlesen und auch nachhören, dieses Interview heute Nachmittag. Wir werden auch einen Link zu Courage setzen, sodass ihr euch alle nochmal detailliert informieren könnt.
Also noch ganz kurz, unsere Courage-Homepage ist im Moment wieder im Aufbau, die hatte einen Angriff. Die Zentrale. Es gibt aber auch eine Homepage des Frauenpolitischen Ratschlages und es gibt eine Homepage der Weltfrauenkonferenz und da kann man sich auf jeden Fall informieren.
Okay, da werden wir einen Link hinsetzen, genau. Von unserer Homepage aus.
Und wenn man mitsprechen, mitdiskutieren, mithören möchte, wo kann man das nächste Mal eine Veranstaltung besuchen?
Das nächste Treffen der Stadtfrauenkonferenz.
Das ist im November.
Aber man kann zum Beispiel an jeden zweiten und vierten Freitag im Monat in den Räumen des BAF in der Römerlinstraße 1 18 Uhr zu den Treffen vom Frauenverband Courage kommen. Und da gibt es auch eine Telefonnummer, das ist Tübingen 49720, das ist ein AB, der aber regelmäßig abgehört wird. Und da kann man auf jeden Fall erfragen und wird zurückgerufen.
Also nochmal die Telefonnummer.
Das ist Tübingen. Jetzt. 49720.
49720. Also da kann man anrufen, wenn man gerne mitmachen möchte als engagierte Frau.
Okay. Man kann ganz unverbindlich vorbeikommen.
Die nächste Stadtfrauenkonferenz ist am Samstag, den 13. November, um 19.30 Uhr im Frauenprojektehaus.
Okay. Werden wir auch nochmal durchgeben, denn hier vom Lokalmagazin.
Als Veranstaltungshinweis.
Danke.
Ja, das gibt eigentlich nichts mehr zu sagen.
Wir nähern uns dem Ende der Sendung.
Und ihr hattet noch einen Vorschlag, und zwar Pippo Pollina wolltet ihr nochmal gespielt haben. Und zwar, ich weiß gar nicht, Nummer 6, ja. Il Pianista di Montevideo. Vielen Dank an euch.
Wir bedanken uns auch, dass wir hier sein durften.
Wir danken für die Unterstützung der Wüstenwelle.
Ja. Das machen wir gerne.
Ja, das war das Lokalmagazin am Montag, den 20. September.
Ja, am Mikrofon waren die Elvira Stecher.
Und neben mir die Angela Schenklun. Und die Luna steht hinter uns.
Ja. Vielen Dank an alle. Und ich wünsche euch einen schönen
einen schönen Tag, eine schöne Woche. Uns hört man nochmal von, ich glaube, 5 bis 7.
Ja, morgen.
Ich habe den neuen Sendeplan immer noch nicht.
Und ihr könnt dieses Interview auch nachhören heute Nachmittag unter www.lokalmagazin.wüste-welle.de.
Viel Spaß. Bye, bye.